ARD.
Rabin was a soldier.
Rabin war zuerst Soldat, kein freundlicher Mensch, ein komischer Kerl, aber er war kein Kriegstreiber. Er hätte sich nicht als Friedensaktivist gesehen, sondern als Mr. Sicherheit. Für ihn gehörten Frieden und Sicherheit zusammen. Jemand wie Rabin brauchen wir heute, der die Interessen des Landes über seine eigenen stellt. Das haben wir nicht. Rabin war so.
Regretfully, this is not the case. Rabin was like that.
Das sagt Yossi Beilin, einer der Weggefährten des Friedensnobelpreisträgers Yitzhak Rabin, 30 Jahre nach dessen Ermordung. Wir blicken auf Rabins Vermächtnis.
Die Bundesregierung hat die bestehende Teilreisewarnung für Israel aufgehoben. Bundesaußenminister Wadephul begründet das damit, dass sich die Lage dort spürbar stabilisiert habe.
Passend dazu hat die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Alabali Radovan, im RBB angekündigt, 200 Millionen Euro zum Wiederaufbau von Gaza freizugeben. Da gucken wir ins Detail. Gewaltsame Verstöße gegen die Waffenruhe gibt es nämlich auch.
Aber zunächst beschäftigt uns wieder die Ukraine, die erneut zahlreiche russische Luftangriffe mit Drohnen und Raketen meldet und auch ihrerseits die russische Ölindustrie angegriffen hat.
Und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat eine Studie vorgestellt, nach der mehr als die Hälfte der vor dem Krieg nach Deutschland geflüchteten erwachsenen Ukrainerinnen und Ukrainer hier Arbeit gefunden haben.
Hallo, ich bin Britta Geldschläger.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, dem 4.11. um 16.30 Uhr. Die Ukraine hat erneut zahlreiche russische Luftangriffe mit Drohnen und Raketen gemeldet, insgesamt fast 140. Welche Regionen waren betroffen?
Also Ziele waren fast überall, Gebiete im Norden, Osten und Süden des Landes, darunter Dnipro, Charkiw und Odessa. Die Behörden berichten von mindestens einer Toten und fast 20 Verletzten. Die Angriffe zielten den Angaben zufolge unter anderem wieder auf die Energieinfrastruktur ab, so etwa in Odessa. Dort wurden außerdem Bereiche des Hafens attackiert. Mehrere Brände brachen demnach aus.
Aber die Ukraine hat auch ihrerseits wieder russische Ölraffinerien mit Drohnen angegriffen?
Ja, in Baschkirien im südlichen Ural kam es bei einem Angriff auf ein petrochemisches Werk zu einer Explosion und mehreren Bränden. Der betroffene Industriekomplex ist dabei mehr als 1500 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt. Auch im Gebiet Nischni Nowgorod an der Wolga kam es zu einem Brand in einer Industrieanlage im Bereich einer Ölraffinerie des Konzerns Lukoil und in einem petrochemischen Werk. Das Lukoil-Werk gehört zu den wichtigsten Benzinproduktionsstätten in Russland.
Die ukrainische Energieinfrastruktur ist ja schon lange Ziel russischer Aggression. Ist das jetzt auch umgekehrt der Fall?
Naja, die Ukraine hofft so, den Nachschub für das russische Militär und seinen Angriffskrieg zu stören. Außerdem wirken sich die Explosionen in den strategisch wichtigen Produktionsstätten auf den Handel aus. So ist etwa der Export von Benzin und Diesel eingeschränkt worden, was auf Kosten der russischen Einnahmen daraus geht. Und mit denen wird ja auch die Fortsetzung des Krieges finanziert. Aber die russische Führung räumt zwar Probleme ein, betont aber, die Lage sei trotzdem unter Kontrolle und stabil.
Rund 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind wegen des Kriegs nach Deutschland geflohen. Mit deren Lebenswirklichkeit hier hat sich jetzt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung befasst, die heute veröffentlicht wurde.
Ja, und demnach haben mehr als die Hälfte der geflüchteten Erwachsenen hierzulande Arbeit gefunden. Diese erwerbstätigen Quote der Schutzsuchenden aus der Ukraine habe sich von 16% im Spätsommer 2022 bis zum Frühsommer dieses Jahres mehr als verdreifacht, so das Institut. Damit sei die Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern in den Arbeitsmarkt schneller verlaufen als bei Schutzsuchenden aus anderen Herkunftsstaaten.
Und was bedeutet das für Deutschland? Profitiert Deutschland davon?
Oh ja, Menschen aus der Ukraine stellten angesichts des Fachkräftebedarfs eine wichtige Ressource für den Arbeitsmarkt dar, so das Institut. Es seien eben auch eher die hochqualifizierten Ukrainer, die ihr Heimatland verlassen hätten, vor allem direkt nach Beginn des Krieges. Ach, und der Anteil der Schutzsuchenden, die nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren wollen, steigt weiter langsam an. Aktuell planen den Angaben zufolge 45% der Flüchtlinge auch nach einem Ende des Krieges für immer in Deutschland zu bleiben. Fest entschlossen zur Rückkehr in die Heimat ist nur noch jeder Fünfte.
Und damit kommen wir zur Lage in Israel und im Gazastreifen.
Ja, da ist es ungeachtet der Waffenruhe wieder zu Gewalt gekommen. Die israelische Armee teilte mit, ein Terrorist habe sich im Norden des Küstenstreifens israelischen Soldaten genähert. Die hätten ihn dann als unmittelbare Bedrohung gesehen und getötet. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet, im Osten der Stadt Gaza habe eine israelische Drohne eine Gruppe von Palästinensern beschossen. Einer von ihnen sei getötet und ein weiterer verletzt worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen.
UN-Generalsekretär Guterres jedenfalls hat die Einhaltung der Waffenruhe im Gazastreifen angemahnt. Er sei zutiefst besorgt über fortgesetzte Verstöße gegen die Feuerpause in dem Palästinensergebiet. Das sagte Guterres vor Journalisten. Und er setzte hinzu, das müsse aufhören.
Ja, denn Grund zur Sorge gibt es durchaus. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gab es immer wieder tödliche Zwischenfälle. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bereits mehr als 200 Palästinenser getötet. Nach Beginn der Waffenruhe wohlgemerkt. Und auch mehrere israelische Soldaten kamen bei Angriffen im Gazastreifen ums Leben.
Dennoch hat die Bundesregierung eine bestehende Teilreisewarnung für Israel aufgehoben.
Ja, Bundesaußenminister Wadephul hat zur Begründung erklärt, sein Vertrauen in den Friedensprozess sei insgesamt gewachsen. Er habe bei seinem Besuch in Israel jetzt am vergangenen Wochenende den Eindruck gewonnen, dass sich die Lage vor Ort spürbar stabilisiert habe.
Und Deutschland engagiert sich für den Wiederaufbau im Gazastreifen.
Ja, Deutschland hat Finanzhilfe versprochen für den Wiederaufbau, und zwar 200 Millionen Euro aus dem Etat des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Doch kommt das Geld wirklich da an, genau da, wo es hin soll? Darüber hat mein RBB-Kollege Christoph Kober mit Riem Alabali Radovan gesprochen, der zuständigen Bundesministerin. Er hat sie gefragt, ob das Geld denn schon fließt.
Ja, zunächst einmal sind diese 200 Millionen Euro Gelder, die wir bereits für die Zusammenarbeit mit Projekten, mit Vorhaben in Gaza zur Verfügung gestellt haben, die pausiert wurden wegen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Krieg in Gaza. Das heißt, es sind Mittel, die schon im Haushalt sind, die für die palästinensischen Gebiete, insbesondere Gaza, vorgesehen waren. Und natürlich prüfen wir, an wen die Gelder gehen. Zunächst einmal muss ich aber sagen, dass da noch nichts abgeflossen ist, weil wir eben natürlich auch uns mit unseren internationalen Partnern abstimmen möchten. Ja. Der Wiederaufbau Gazas wird ja eine Mammutaufgabe für die gesamte internationale Gemeinschaft. Da brauchen wir enge Abstimmungen, und an diesem Punkt sind wir gerade noch.
Ja, von rund 500 Milliarden Dollar Kosten sprechen die Vereinten Nationen, wenn es um diesen Wiederaufbau von Gaza geht. Wenn Sie sagen, Sie müssen schauen, an wen das Geld gehen soll, vor welchen Herausforderungen sehen Sie Ihr Ministerium?
Wir haben ja Partner, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, etablierte Partner der Entwicklungszusammenarbeit, wie natürlich die GIZ, wie die KfW, aber auch die UN-Organisation oder andere Organisationen, das Welternährungsprogramm zum Beispiel und viele weitere. Das heißt, wir kennen die Partner, die Organisation vor Ort, mit denen wollen wir auch in dem Zusammenhang zusammenarbeiten. Aber es geht natürlich darum, völlig klar für die Bundesregierung, die Hamas hat keine Zukunft in Gaza, darf keine Zukunft in Gaza haben. Das heißt natürlich auch, dass wir dafür sorgen, dass dort die Mittel, die wir einsetzen, nicht irgendwie fälschlich genutzt werden können. Das war im Übrigen vorher auch so. Und dafür haben wir auch strenge Prüfmechanismen.
Ja, Frau Alabali Radovan, wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit der GIZ zusammen, mit der KfW, die wiederum ja dann auch Partner auch im Gazastreifen zum Beispiel hat. Da hat es in der Vergangenheit aber auch, sagen wir mal, Probleme gegeben, dass es von der GIZ dann heißt, ja, es hat da Informationsmängel gegeben, man hat nicht genau gewusst, wofür dann Dinge auch verarbeitet wurden. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie arbeiten weiter mit diesen Institutionen zusammen, Sie haben auch Prüfmechanismen verschärft, was genau haben Sie getan, dass dieses Geld tatsächlich eben nicht zum Tunnelbau für die Hamas dann verwendet wird zum Beispiel?
Also zunächst einmal, die GIZ ist eine absolut verlässliche Durchführungsorganisation, und Natürlich lernt man auch aus bestimmten Vorfällen. Das hat die GEZ, das hat das BMZ, so wie alle Organisationen. Und wir verschärfen immer dann weiter Prüfmechanismen. Also wie läuft das konkret jetzt zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Organisationen in den palästinensischen Gebieten? Es gibt also Kontrollen, die sich auch als sehr wirksam erwiesen haben. Das machen wir übrigens bei keinem anderen Partnerland so streng, die Kontrollen. Und es werden beispielsweise die lokalen Ortskräfte überprüft. Also es wird geschaut, ob die Namen auf internationalen Sanktionslisten stehen. Auch die Ehepartner werden zum Beispiel kontrolliert.
Sie haben die Palästinenserbehörde benannt im Westjordanland. Die hat bis Februar sogenannte Märtyrerrenten an Hamas-Mitglieder und deren Familien ausgezahlt. Auch aus Hilfsgeldern vermutlich. Erst auf Druck der USA hat sie dieses Vorgehen gestoppt. Wie schließen Sie aus, dass das wieder passieren kann?
Also für uns ist das ganz klar. Wir möchten nicht, dass diese Märtyrerrenten ausgezahlt werden. Und die palästinensische Behörde hat das auch schon längst zugesagt, schon seit dem Frühjahr, dass dieses Verfahren gestoppt wurde. Aber ich muss auch ganz klar sagen, die Gelder der deutschen Entwicklungszusammenarbeit aus dem BMZ, die gingen und die gehen nicht an die palästinensische Behörde direkt, sondern an ganz konkrete Projekte, die wir mit unseren Durchführungsorganisationen vor Ort machen. Also wir besprechen das natürlich mit der Behörde, dass das auch im Sinne beider Partner ist, Deutschlands und der Behörde vor Ort. Aber die Gelder gehen an Projekte, wo wir den Hut auch aufhaben und schauen, das ist etwas, was wirklich den Menschen vor Ort hilft. Denn es geht ja schlussendlich auch darum, dass wir diese Region stabilisieren. Und das steht über allem.
Können Sie Forderungen an die Palästinenser stellen, dass Sie sagen, nur dafür und für nichts anderes? Gibt es da eine Accountability?
Natürlich, so arbeiten wir mit unseren Partnerländern zusammen. Es gibt Verhandlungen. Und wenn es um unsere bilaterale Zusammenarbeit geht, gibt es Verhandlungen, und wo wir ganz klar machen, was wir fordern, wohin das Geld geht. Und so läuft das in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit insgesamt.
Hilfe geknüpft an klare Bedingungen also, die jetzt in der Hoffnung auf bleibenden Frieden wieder anläuft. Wobei Hoffnung auf dauerhaften Frieden ein gutes Stichwort ist.
Ja, denn genau heute vor 30 Jahren wurde diese Hoffnung durch ein Attentat zunichte gemacht. Yitzhak Rabin wurde ermordet, einer der Architekten des Osloer Friedensabkommens, Friedensnobelpreisträger und damaliger israelischer Ministerpräsident. Am 4. November 1995 trat er bei einer Friedenskundgebung in Tel Aviv auf und wurde von 3 Kugeln tödlich getroffen. Sein Mörder war ein nationalreligiöser Student, der Rabins Bestrebungen, sich den Palästinensern anzunähern, als Verrat ansah. Noch heute erinnern sich die Menschen in Israel an Rabins Vermächtnis. Erstmals seit 5 Jahren hat jetzt wieder eine Gedenkzeremonie am Rabinplatz in Tel Aviv stattgefunden. Mehr als 100.000 Menschen gedachten des Politikers, der den Dialog mit den Palästinensern gesucht hat. Benjamin Netanyahu übrigens war nicht dabei. Bettina Meyer berichtet.
Ich freue mich sehr. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, der hier gegen Gewalt und für den Frieden eingetreten ist.
Es sind letzte Worte aus der Rede von Yitzhak Rabin, bevor der israelische Premier, der als Mitbegründer des Oslo-Friedensabkommens bekannt wurde, vor genau 30 Jahren von einem rechtsreligiösen Studenten nach einer Friedenskundgebung in Tel Aviv erschossen wurde. Kurz nachdem Rabin davon sprach, dass der Weg des Friedens mit den Palästinensern dem des Krieges vorzuziehen ist, sagt Yossi Berlin im Interview mit der ARD. Er war damals stellvertretender Außenminister und Weggefährte Rabins.
It is there as if it was yesterday.
Für mich ist es, als wäre es gestern gewesen. Er wollte nicht für den Frieden sterben, aber er verstand, dass das vielleicht ein Preis ist, den man zahlt, wenn man das Schicksal seines Landes zum Besseren verändert.
If you are changing the destiny of your country to the better.
Berlin gilt als Architekt des Oslo-Friedensabkommens, für das sich Rabin einsetzte. Ein Abkommen, für das er sogar PLO-Chef Yasser Arafat im Weißen Haus die Hand gab. Er sei mit einem Freund in New York gewesen, als er vom Tod Rabins erfuhr, erinnert sich Berlin.
Wir sind aufgestanden, haben uns in die Arme genommen und wie Babys geweint. Hätte es Rabin nicht gegeben, hätte es den Friedensprozess nicht gegeben.
Without him, the Oslo process, it wouldn't have happened.
Auf dem Rabinplatz in Tel Aviv haben sich jetzt, 30 Jahre später, mehr als 100.000 Menschen versammelt, um Rabin zu gedenken. Premier Netanyahu, der schon damals Rabins Widersacher war, hält sich fern. Oppositionsführer Yair Lapid kritisiert, dass die derzeitige Regierung im Namen des Judentums Gewalt rechtfertige. Die Stimmung ist nachdenklich. Merav Ben Ami wischt sich eine Träne aus dem Auge. Ihr Mann sei einer der Polizisten gewesen, die Rabin nach den Schüssen ins Krankenhaus begleitete, erzählt die Frau. Es ist traurig. Alles, was es damals gab, hält bis heute an. Die Gewalt geht weiter. Aber wenn wir nicht auf Veränderung hoffen, haben wir nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Auch wenn alle Geiseln wieder da sind, werden wir weiter protestieren. Es habe sich wie das Ende der Welt angefühlt, als Rabin starb, erinnert sich Joshua Amishav, der wenige Meter von der Stelle entfernt steht, wo Rabins Attentäter nach der Rede auf ihn schoss. Joshua hält ein Plakat in die Höhe. Wir werden nicht vergessen, nicht vergeben, steht darauf. Es zeigt ein Bild Rabins und eines von Netanyahu, der damals die Stimmung gegen Rabins Politik anheizte.
Es ist derselbe Netanyahu, der uns den 7. Oktober eingebrockt hat, der das Gegenteil von Rabin tat. Rabin wurde auf dem Weg zum Frieden ermordet. Netanyahu hat die Hamas finanziell unterstützt, um die palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen. Er hat jeder Möglichkeit für Frieden den Garaus gemacht.
Every possibility of peace.
Rabins Weggefährte Yossi Berlin plädiert noch heute für den Dialog mit den Palästinensern, setzt sich für die Idee der Zwei-Staaten-Lösung ein. Vor allem aber fehle es an der Persönlichkeit, die so etwas umsetzen könne, meint Berlin.
Rabin
war zuerst Soldat, kein freundlicher Mensch, ein komischer Kerl, aber er war kein Kriegstreiber. Er hätte sich nicht als Friedensaktivist gesehen, sondern als Mr. Sicherheit. Für ihn gehörten Frieden und Sicherheit zusammen. Jemand wie Rabin brauchen wir heute, der die Interessen des Landes über seine eigenen stellt. Das haben wir nicht. Rabin war so.
Regretfully, this is not the case. Rabin was like that.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Britta Geldschläger aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für das Interesse.